Ich bedanke mich für die Einführung und der Vortragstitel ist ja barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Was geht uns das an? Und ich sage es jetzt als erstes vorneweg, ich habe mich entschieden, keine Folien zu verwenden. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Heute Morgen haben wir schon bei der Einleitung die menschenrechtliche Dimension von Barrierefreiheit, Herr Hügel hat darauf hingewiesen, angesprochen. Auch die Arbeitsgruppe von der GI Informatik Inklusion befasst sich ja mit der Thematik und da gab es ja auch bei der Jahrestagung schon mehrfach ein Symposium zu dem Thema. Insofern bin ich froh, dass das Thema vertreten ist und auch hier vertreten ist. Wichtig ist, es geht nicht um nur irgendetwas Technisches, sondern es geht für die Menschen mit Behinderungen um die Möglichkeit, ihre Menschenrechte auch ausüben zu können. Und insofern ist Barrierefreiheit von ganz besonderer Bedeutung. Warum verwende ich keine Folien? Ich will nur den einen Grund jetzt nennen. Sie haben so den Eindruck, wie Menschen, die gar nicht oder schlecht sehen können, einen solchen Vortrag hören. Machen Sie die Augen zu, gerne, und hören Sie. Wir sind das nicht so gewöhnt, aber es ist durchaus eine interessante Erfahrung. Ein zweites, bei Videokonferenzen, Telefonkonferenzen ist die Tonqualität ein ganz entscheidender Faktor, und zwar für uns alle. Guter Ton lässt uns entspannt hören, gilt im doppelten Sinne, verbraucht keine Konzentration. Schlechter Ton ist anstrengend. Aber für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen und Hörbehinderungen ist schlechter Ton schlichtweg ein No-Go. So kämpfen wir tatsächlich seit Beginn dieser Homeoffice-Zeit mit der Technik, um hier eine ordentliche Lösung oder zumindest die bestmögliche Lösung zu erreichen. Mittlerweile gehören für uns dazu Gesprächsdisziplin, die Verwendung von Headsets, teilweise automatische Untertitel, da gibt es ja ein paar Angebote, und Schriftdolmetscherinnen, die im Zweifelsfalle dann zugeschaltet werden müssen, die allerdings dann kostenpflichtig sind. Ja, wir haben gerade in einem der vorgängigen Vorträge auch gehört, dass man nutzerzentriert entwickeln muss, auch Sicherheit nutzerzentriert entwickeln muss. Und da stelle ich natürlich die Frage, wer sind die Nutzenden und wie heterogen ist diese Nutzendengruppe und wie breit kann das betrachtet werden? So, jetzt komme ich zum eigentlichen Vortrag. Gesellschaftlich ist es eigentlich allen klar. Niemand soll zurückgelassen werden. Alle sollen teilhaben. Das gilt natürlich für alle Lebensbereiche und in allen Lebensphasen, also von der Wiege bis zur Bahre. Tatsächlich bleibt die Wirklichkeit leider weit hinter diesem Ziel zurück. Große Hoffnungen verbinden sich aber andererseits mit der Digitalisierung, dies zu verbessern. Und Potenzial, sage ich mal vorweg, ist da. Es muss natürlich erschlossen werden. Sonst kommt zu der ohnehin schon vorhandenen gesellschaftlichen Spaltung noch die digitale Spaltung dazu. Und tatsächlich sind die Spaltungslinien ziemlich ähnlich bei der gesellschaftlichen Spaltung zur digitalen Spaltung hin. Doch was braucht jetzt jemand, der zum Beispiel oder die zum Beispiel keine Maus oder Tastatur benutzen kann, die den Bildschirm nicht sieht oder Hinweistöne nicht hören kann, ganz konkret? Wie können die Informatikentwickler, die Dienstleister im IKT-Bereich, die öffentlichen Stellen, die Hilfsmittelanbieter zusammenwirken, mitwirken, digitale Barrierefreiheit zu realisieren? Zunächst ist es wichtig, überhaupt zu begreifen, dass es da eine Herausforderung gibt oder mehrere Herausforderungen, aber eben auch Lösungsansätze vorhanden sind. Und dabei geht es jetzt nicht um irgendwie so sozialromantische Geste, wir tun was, wir sind Gutmenschen oder sowas, sondern es geht, wie gesagt, um eine menschenrechtliche Dimension. Die Leute werden sonst ausgeschlossen und können ihre Menschenrechte nicht ausüben. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, man braucht natürlich, wie geht's, also Know-how für die konkrete Umsetzung. Und da gibt es inzwischen national, international Gesetze, Regeln und Standards und natürlich auch Technologien, die dabei weiterhelfen. Das ist noch nicht lange so, aber sagen wir mal, es hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt. So, was ist überhaupt jetzt Barrierefreiheit? Da will ich kurz einführen und erlauben Sie mir, dass ich da einen kleinen Schlenker mache, auch nicht nur über Digitales spreche. Es geht also darum, dass Barrierefreiheit, Neudeutsch Accessibility, die Möglichkeit adressiert des Zugangs zu unterschiedlichen Infrastrukturen für Menschen mit Behinderung. In Deutschland wird dieser Begriff Barrierefreiheit in der Regel verwendet. Manchmal sagt man auch barrierefreie Zugänglichkeit und Accessibility heißt ja eigentlich Zugänglichkeit, aber wir verwenden es synonym. Im Bereich der Nutzung von Gebäuden oder Verkehrsmitteln, also Straßenbahn und so weiter, ist der Begriff Zugang ohne Barrieren zunächst ganz wörtlich zu nehmen. Da geht es um das Erreichen, das Betreten und Benutzen der Anlagen durch physischen Zugang. Darüber hinaus, und speziell in anderen Bereichen, etwa der Information und Kommunikation, erweitert sich der Begriff vom physischen auf den Zugang zu den Inhalten, einschließlich der Bedienung und des Verständnisses. Also es wird immer komplizierter, vor allem wenn wir das letzte betrachten, Verständnis ist schwer technisch herzustellen. Das Konzept Accessibility oder Barrierefreiheit wird traditionell als infrastrukturelles Komplement zur Verwendung individueller und individuell angepasster Hilfsmittel angesehen. Insofern ist es immer wichtig, dass solche infrastrukturellen Elemente dann auch mit Hilfsmitteln benutzt werden können. Ganz früher hat man sich damit sehr wenig beschäftigt. Da hat man Hilfsmittel und Barrierefreiheit vor allem im Zusammenhang mit Kriegsveteranen oder dann später der sozialen Wohlfahrt betrachtet. Und etwa seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nimmt dieser Menschenrechtsgedanke da Form an und sagt, gleichberechtigte Teilhabe als Menschenrecht muss umgesetzt werden. Tatsächlich haben die Vertretungsorganisationen der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen diesen emanzipatorischen Ansatz weltweit eingefordert, sehr stark in den USA, später dann auch bei uns. Und tatsächlich sehen Menschen mit Behinderung selbst Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung zur Ermöglichung der Teilhabe an, was dann dazu geführt hat, dass in der internationalen Gesetzgebung, und hier ist eben die UN-Behindertenrechtskonvention, das Dokument, was hier meistens zitiert wird und auch maßgeblich ist, letztendlich dazu geführt hat, dass der Begriff Accessibility im englischen Original eines der Grundprinzipien der Konvention ist und mit Artikel 9 ein eigener Artikel nur zum Thema Accessibility, das da nochmal konkretisiert. Und hier wird insbesondere in der internationalen Gesetzgebung auch gesagt, das soll auch und gerade im Bereich der modernen Informationskommunikationstechnologien umgesetzt werden, und zwar insbesondere dann von den weit entwickelten Vertragsstaaten, zu denen Deutschland eigentlich gehören sollte, was jetzt bei der Digitalisierung nicht immer so hundertprozentig passt. Wir haben seit 2002 auch eine Definition im Gesetz, was Barrierefreiheit bedeutet, und zwar im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Da steht, barrierefrei sind, und dann kommt eine Aufzählung, bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche. Wenn Sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. Soweit das Zitat aus dem Gesetz. Diese Definition ist funktionsorientiert und zielt auf die Nutzbarkeit und berücksichtigt die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Fasst man die Definition der Anwendungsbereiche als Infrastruktur zusammen und die drei Nutzungsattribute, die ich genannt hatte, als normal, wird also kurz gesagt, barrierefrei sind Infrastrukturen, wenn sie für Menschen mit Behinderung normal auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Die Infrastrukturen schließen die gestalteten Lebensbereiche ein, also die Eiger Nordwand, solange da keine Seilbahn ist, ist erstmal nicht gemeint, sobald eine Seilbahn dahin kommt, dann schon. Und IKT wird speziell genannt, weil es eben besonders wichtig ist. Die Begriffe, die hier als normal jetzt in meiner verkürzten Definition zusammengefasst werden, betonen drei Aspekte. Es zielt auf die eigenständige Nutzung ab, nämlich grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Also es wird nicht verboten, dass es fremde Hilfe gibt, sowas wie Assistenz, aber grundsätzlich in der Regel soll es ohne fremde Hilfe möglich sein. Zweitens, die barrierefreien Lösungen sollen nicht umständlicher sein als die Lösungen für alle, also ohne besondere Erschwernis. Und drittens, die Verwendung kann wie für alle anderen betrachtet werden und auch unter Einsatz individueller technischer Hilfen in der allgemein üblichen Weise erfolgen. So schön jetzt eine solche Definition erstmal ist, ist es für die Errichter und Betreiber von Infrastrukturen jetzt immer noch schwierig zu sagen, was muss ich denn jetzt machen? Was sind denn die technischen Anforderungen? Wenn ich das hier so lese, hört sich das alles gut an, aber was setze ich da um? Hier kommen Standards ins Spiel. Die Definition bleibt also offen und erst durch die Anwendung konkreter Umsetzungsvorgaben, Standards oder Regeln wird deutlich, was jeweils barrierefrei als barrierefrei mit Bezug auf das technische Regelwerk oder den Standard zu verstehen ist. Ich will dabei anmerken, dass eine absolute Barrierefreiheit, also für alle immer und immer überall, kaum umsetzbar sein wird. Ich nenne das in meinen Publikationen das Paradoxon der Barrierefreiheit, weil es bei allen Anstrengungen der systemischen Anbieterseite immer eine individuelle Anforderung geben wird, die nicht erfüllt werden kann. Da kommen wir überhaupt nicht raus. Aber trotzdem ist es sinnvoll, von Barrierefreiheit zu sprechen, aber der Standard setzt fest, was barrierefrei ist. Also wir sind konkretische technische Standards, die uns vorgeben, wie weit wir kommen müssen. Ich persönlich lehne die Verwendung des Begriffs barrierearm oder sowas Ähnlichem in der Regel ab, die mir genau mit der gleichen Begründung kommen. Echte Barrierefreiheit für alle immer gäbe es ja gar nicht. Ich finde es aber wenig hilfreich. Durch den Bezug auf den technischen Standard wird die Grenze ganz klar definiert. Wir sind barrierefrei nach dem Standard, DIN, ISO, was auch immer, so und so viel. Bei der Verwendung des Begriffes barrierearm wird nämlich meistens versucht, unter die existierenden Standards runterzugehen und ein bisschen weniger, nämlich das, was am einfachsten ist oder was einem am besten vorkommt, mal eben umzusetzen und das ziemlich willkürlich. Das ist immer wieder zu beobachten in der Umsetzung, aber selbst auch, wenn es um das Aufgreifen von Standards in der Gesetzgebung geht, gibt es immer wieder diesen Streit, wie machen wir das jetzt, wie weit gehen wir da und können wir nicht irgendwie noch ein bisschen drunter gehen, damit es nicht so teuer wird, so ungefähr. Dann gibt es einen weiteren Begriff, der wichtig ist in dem Zusammenhang, das sind die sogenannten angemessenen Vorkehrungen, die im konkreten Einzelfall, wenn Barrierefreiheit nicht hergestellt werden kann oder nicht ausreicht für einen individuellen Fall, dann noch getroffen werden sollen. So, im Bereich Internet und Intranet stellt die barrierefreie Informationstechnikverordnung die gesetzliche Vorgabe für den öffentlichen Bereich dar. Die vor kurzem, kurz ist es schon gar nicht mehr, vor kurzem in Kraft getretene EU-Web-Richtlinie, hebt die Relevanz mobiler Anwendungen noch zusätzlich hervor und geht damit über das herkömmliche Internet, wie wir es bisher hatten, also Desktop-PC, noch hinaus. Und diese EU-Web-Richtlinie setzt jetzt den Standard und die nationale Gesetzgebung, das ist ja auch nicht jedem bekannt, wenn die EU eine solche Richtlinie herausgibt, müssen wir als Mitglieder der EU das in nationale Rechtsprechung umsetzen, in nationale Gesetze gießen. Und das ist erfolgt und deswegen sind hier die Regelungen in den letzten Jahren mehrfach geändert worden. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist ein Begriff Universal Design, universelles Design oder Design für alle. Im Zusammenhang mit Barrierefreiheit kann man schon einen Mehrwert über die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung hinaus beobachten. So können, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Gebäudebereich, beispielsweise Reisende mit Gepäck ohne Stufen und über Rampen mit Aufzügen sehr gut Fußwege zurücklegen oder Menschen, die Fahrräder mit sich führen, schwellenfrei in die U-Bahn einsteigen. Oder beim Autofahren profitieren Menschen von Sprachtechnologien genauso wie Menschen mit Leseschwierigkeiten. Ebenso Menschen wie mit Sehbehinderung oder motorischen Einschränkungen. Ja, barrierefreie Internetseiten, wenn wir jetzt mal aufs Internet gehen, sind plakativ gesagt für alle zu besurfen und zu verstehen. Es gibt so eine Regel, die 10-40-100-Regel, dass man sagt, 10% der Bevölkerung brauchen Barrierefreiheit ganz dringend, 40% brauchen sie zeitweise oder profitieren ständig davon und für 100% ist es ein verbesserter Komfort. Ob diese Zahlen jetzt so genau stimmen, sei mal dahingestellt, das ist so eine Faustregel, soll zeigen, dass eben manche ohne Barrierefreiheit nicht klarkommen und für viele es eine Verbesserung in der Nutzung darstellen kann. Für die Anbieter auf der anderen Seite erschließen sich neue Kunden, also der bisher da nicht teilnehmen konnte, kann jetzt plötzlich die Dinge nutzen. Es ergibt sich möglicherweise eine verbesserte Qualität der Produkte, verbunden dann mit wirtschaftlichen Vorteilen wie größere Konkurrenzfähigkeit, Imagevorteile durch Corporate Social Responsibility und gegebenenfalls auch größere Marktanteile. Letzteres wird übrigens durch die steigenden Anforderungen an Barrierefreiheit in der öffentlichen Beschaffung noch verstärkt. Hier wird zunehmend nur noch barrierefrei beschafft, weil die Regeln eben im öffentlichen Bereich schon deutlich strenger sind als im Privatbereich. Ja, diese Idee des Mehrwerts führt eben genau dann zu dem, was man universelles Design oder Design für alle nennt und sagt, wir versuchen gleich so zu entwerfen, dass von Anfang an die größtmögliche Variation von verschiedenen Nutzungssituationen und unterschiedlichen Nutzenden im Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Hier komme ich nochmal auf das, was vorhin gesagt wurde, nutzerzentriert. Größtmögliche Variation zeigt auf, dass hier eine ziemlich große Aufgabe liegt. Wenn ich mich nur auf einen engen Ausschnitt in der Gausskurve beziehe, dann habe ich ganz viele Leute nicht mitgenommen. Ja, in der Realität haben wir es häufig mit unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Lebenslagen, verschiedenen Lebensbereichen und so weiter zu tun. Es ist leider so, dass eine One-Size-Fits-All-Lösung daher oft nicht möglich ist. Man muss doch unterschiedliche Angebote machen. Im Bereich der Menschen mit Behinderungen muss die Lösung für eine Person, für ein Individuum, aus den Komponenten Reha-Technologie und assistive Technologie, wenn man das auf der einen Seite aufspannt, sowie Barrierefreiheit und universellem Design, gewissermaßen aus einem Gesamtlösungsraum, wo man sich verschiedene Lösungselemente suchen kann, herausgesucht werden und individuell gestaltet werden müssen. Ich nenne das Continuum of Solutions, also es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche Lösungen. Man kann stärker auf der Barrierefreiheitsseite liegen, stärker auf der Universal Design oder stärker auf der assistiven Technologie-Seite. Und es ist keineswegs so, dass für eine Person, also wenn ich jetzt vom Individuum her betrachte, die Gesamtlösung immer gleich sein muss wie für die Nachbarperson. Da sind natürlich gleiche Elemente dabei, aber eben auch Unterschiede. So, Problem ist, wenn wir keine Lösung schaffen, dann bleiben uns die sogenannten angemessenen Vorkehrungen oder angemessenen Maßnahmen, etwa durch Assistenz oder weitere andere Hilfekonzepte. Für die öffentlichen Stellen heißt das dann, wenn keine technische Lösung machbar ist, muss im Einzelfall eine Einzelmaßnahme durchgeführt werden. Also sowas wie der Einsatz von Dolmetschern, das Verlegen von Treffpunkten, wenn Leute irgendwo nicht reinkommen, das Angebot nicht nur über ein soziales Netzwerk, was nicht barrierefrei ist, sondern über ein anderes soziales Netzwerk oder über eine Internetseite und so weiter. Also es kann schon richtig anstrengend werden. Insofern ist die Idee, zu sagen, wir versuchen es doch umzusetzen, eigentlich durchaus charmant. Jetzt haben wir natürlich in der modernen Technik eine gewisse Veränderung. Im Zusammenhang mit den modernen Informationskonzepten verschwimmen die Abgrenzungen zwischen Infrastrukturmaßnahmen und individuellen Hilfsmitteln, weil wir eben sowas wie die Cloud haben, wo durchaus dann starke Instrumente individualisiert stattfinden können und die automatische Anpassung von Infrastrukturen an die individuellen Bedürfnisse und die Realisierung von Hilfsmitteln zusammenkommen. Und dann hat man sowas wie, ich nenne das technologiegestützte Barrierefreiheit. Das ist ein bisschen anders, als was wir vorher hatten. Im Beispiel ein Leitstreifen für sehbehinderte Menschen. Das haben Sie sicherlich auf der Straße schon gesehen. Diese weißen Streifen mit diesen Linien. Und dann, wenn ein Hindernis kommt, sind solche Punktraster. Und das kann man mit dem weißen Stock erfühlen und kann da die Richtung rausfinden und auf Hindernisse hingewiesen werden, die uns also sozusagen den Weg weisen. Geht man von einer Routeninformation jetzt aus, die in einem Navigationssystem vorhanden ist, dann kann man über das Navigationssystem, also dass wer weiß ja, wo ich hin will, über eine Vibration mit einer entsprechenden Einrichtung am Langstock ein vergleichbares Erlebnis erzeugen wie mit dem taktil auf dem Boden vorhandenen Rütteln, was da entsteht. Also das heißt, in die richtige Richtung vibriert dann der Langstock, auch wenn gar kein Leitstreifen auf der Straße vorhanden ist. Und damit ist klar, dass die Rolle zwischen Infrastruktur und Hilfsmittel, was ist jetzt davon jetzt Infrastruktur und was davon Hilfsmittel, ein bisschen verschwimmt zu dieser technologiegestützten Barrierefreiheit. So, wo gilt das, wo wird das eingesetzt? Eigentlich sollten alle Einsatzbereiche für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich gemacht werden. Da sind wir leider weit von entfernt. Wir machen schon lange Infrastrukturen und machen sie immer noch, die diesen heterogenen Nutzeranforderungen einfach ignorieren. Ob das jetzt im Bauen ist oder im Internet oder bei IKT-Anwendungen, ganz egal. Wir machen Infrastrukturen, die nicht für alle geeignet sind. Wenn man darauf hinweist, ist der erste Schritt, dass alle sagen, ja klar, klar machen wir das. Das ist ja selbstverständlich. Wenn man dann feststellt, dass so etwas vielleicht Mühe macht oder Geld kostet, ändert sich die Situation ganz schnell. Dann wird gefragt, braucht man das wirklich? Oder das sind so wenige, das lohnt sich eh nicht? Oder wir haben gar kein Geld und wir haben auch gar keine Zeit. Ich habe so Zitate im Ohr, beispielsweise aus dem öffentlichen Nahverkehr, wo dann gesagt worden ist von Anbietern, wir sind doch kein Behindertenfahrdienst. Oder wir tun, was wir können. Auch wenn man Maßnahmentempo dann bei denen hat, wo man bei Änderung der Haltestellen, wenn man 5 Haltestellen jedes Jahr macht, braucht man noch 200 Jahre, bis alle Haltestellen umgebaut sind. Das sind natürlich auf der einen Seite organisatorische, monetäre und natürlich auch Kompetenzfragen, die da stehen. Und auf der anderen Seite aber die Frage der Leute, die heute leben und die heute Unterstützung benötigen, was können wir denn für die tun? Im Ergebnis bleiben die Menschen ausgeschlossen, müssen sich, das kriegen die manchmal auch hin, eigene, andere Lösungen organisieren oder sie resignieren und sagen, klappt sowieso nicht, könnt ihr mich mal gerne haben. Das ist nicht nur schade, ich finde das für ein Land wie Deutschland, ehrlich gesagt, auch beschämend, weil eigentlich könnten wir da mehr. Andererseits haben wir jetzt gerade in dem IKT-Bereich, aufgrund der kurzen Zyklen, weil ja ein Gebäude hat eine Standzeit von 50, 100 Jahren, Software ist ja nach wenigen Jahren schon wie aus der Steinzeit, haben wir natürlich Möglichkeiten, schnell zu reagieren und bessere Lösungen relativ schnell anzubieten. Das ist eine echte Chance. Zweiter Punkt ist, die Politik hat sich doch auch bewegt, auch wenn man da manchmal noch nicht zufrieden ist. Vor allem im Bereich der Auflagen der öffentlichen Träger, Träger öffentlicher Gewalt, Träger öffentlicher Belange oder öffentliche Stellen, wenn man jetzt mal die unterschiedlichen Gesetzestexte anschaut, will jetzt auf die Differenzen hier nicht eingehen. Hier gilt aber für diese Stellen grundsätzlich ein sogenanntes Benachteiligungsverbot. Und inzwischen sagt das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes sogar, dass eine Benachteiligung widerleglich vermutet wird, wenn Barrierefreiheit gemäß der gängigen Standards nicht eingehalten wird. Also hier wurde die Beweisumkehr vollzogen. Das heißt, wenn Barrierefreiheit nicht vorhanden ist, wird jetzt angenommen, dass es eine Benachteiligung ist und man muss nicht mehr als Kunde, als Bürger nachweisen, dass man benachteiligt wird. Dabei geht es natürlich um die unterschiedlichen verschiedenen Bürgerbereiche, die öffentlichen Angebote, die Angebote der öffentlichen Daseinsfürsorge und insbesondere auch den Gesundheitsbereich. Nehmen Sie die Corona-App, die Sie aus Datengesichtspunkten, Datenschutzgesichtspunkten auch mal schon erwähnt hatten, als Beispiel. Diese Datenschutzaspekte jetzt in der ersten Variante zumindest intensiv betrachtet. Ich kann es nicht beurteilen, ob es das liefert, was es soll. Ist diese App formal barrierefrei gestaltet? Das heißt, man hat sich sehr angestrengt, diese Standards, die aus dem Web kommen, einzuhalten und das sicherzustellen. Vielleicht ist das nicht für alle Gruppen perfekt gelöst, aber für also so eine neue App finde ich ein ziemlich guter Start zumindest, auch wenn es sicherlich noch Nachbesserungen geben wird. Ansonsten geht es um Informationen und Dienste der öffentlichen Bereiche, die zunehmend digital angeboten werden. Also wir haben ja eine Veränderung, diese E-Akten, E-Government in allen Ebenen, also von der Kommune bis zur Regierung hoch, ist das ganz wichtig. Also die Seiten von Städten und Kreisen mit den Bürgerdiensten, die Finanzverwaltung, die Polizei, das sind alles Dinge, die für uns alle wichtig sind und die digital angeboten werden. Die müssen natürlich so angeboten werden, dass auch alle Menschen benutzen können. Alle sollen hier barrierefreien Zugang haben nach der BTV. Das ist diese Verordnung, die ich vorhin schon genannt hatte, oder dann der europäischen Verordnung EN 301/549. So, sorry, das ist der Nachteil von Homeoffice. Ich hatte hier gerade einen kleinen Notfall, deswegen entschuldigen Sie bitte. So, also das, alle sollen barrierefreien Zugang haben und dazu gibt es dann diese genannten Standards und in Deutschland zusätzlich noch die Forderung, dass leichte Sprache und deutsche Gebärdensprache auf den zentralen Eingangs- und Navigationsseiten auch weiterhelfen. Wie sieht es jetzt mit Schulen aus? Kindertagesstätten, Universitäten, Hochschulen? Im Prinzip gelten diese Anforderungen auch dort, aber eben nur im Prinzip. Denn dann gibt es die Ausnahmen, die Unsicherheiten, Unkenntnis, Ressourcenprobleme und vermeintlich widerstreitende grundgesetzliche Bestimmungen, zum Beispiel sowas wie die Freiheit von Forschung und Lehre. Auch damit schlagen wir uns kontinuierlich herum. Vieles klappt gut, also ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, aber es ist grundsätzlich schon ein Problem, weil manche kommen mit solchen Argumenten und ob da kein Geld vorhanden ist oder was auch immer, ist schwierig. Im Bereich der Arbeit schreibt eigentlich die Arbeitsstättenverordnung Barrierefreiheit an Arbeitsplätzen vor. Und das ist natürlich heutzutage auch für digitale Arbeitsplätze. In der Realität führt die Auslegung von dem SGB IX jedoch dazu, dass im Einzelfall reagiert wird, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin etwas benötigt. Also wenn man beispielsweise jetzt schlechter sieht oder nach einem Unfall oder sowas. Dann gibt es auch Fördermöglichkeiten und Zuschüsse im System. Da geben wir viel Geld aus in Deutschland. Aber wenn keiner da ist, der das braucht, wird auch nichts gemacht. Also ist nichts Vorausschauendes, nichts Präventives dahinter. Und ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, wenn ein Softwaresystem angeschafft worden ist, was Barrierefreiheit nicht unterstützt, dann wird man auch niemanden einstellen, der vielleicht sowas braucht, weil dann müsste man das ganze Ding wieder austauschen. Das ist tatsächlich ein Problem. Im Bereich der politischen Teilhabe ist es auch nicht ganz unproblematisch, denn das beginnt bei der politischen Bildung, bei den Parteien, bei ihren Angeboten und reicht dann zu den Wahlen, der Ausübung von Wahlämtern im öffentlichen Bereich hin. Man hat sich da beim Bereich Wahlen schon sehr angestrengt, das besser zu organisieren und so weit hinzukriegen. Bei den Parteien ist das sehr unterschiedlich. Da gibt es viele Angebote, die überhaupt nicht barrierefrei sind. Da gibt es auch Parteiversammlungen, wo man nicht reinkommt, weil die entsprechenden Lokalitäten das nicht hergeben. Es gab ja auch mal ziemliches Theater, weil in einer Partei jemand versucht hat, in leichter Sprache Informationen zur Verfügung zu stellen und dann von einem Redakteur, ich sage jetzt nicht, welche Partei das war, Sie wissen es wahrscheinlich, von einem Redakteur des Manager-Magazins lächerlich gemacht worden ist, nach dem Motto, die können ja kein richtiges Deutsch, der überhaupt nicht verstanden hatte, worum es überhaupt geht. Ging nämlich darum, dass Leute, die nicht so gut lesen, schreiben können und kognitiv nicht so fit sind, auch nur was verstehen von dem, was die Partei anbietet und machen will, weil die sind auch Wähler und Wählerinnen und auch Bürger und Bürgerinnen. Ja, das ist also sehr unterschiedlich, leider noch, und ich erlebe es eben auch in der öffentlichen Verwaltung, dass auch heute noch also nicht barrierefreie Dokumente eingestellt werden, beispielsweise bei den Landtagen, sondern einfach eine PDF. Und also es gibt solche Vorgänge, da wird ein barrierefreies Dokument wo abgeliefert, dann wird es in eine Bürokratie übergeben, die druckt das aus und scannt es wieder ein und stellt dann die PDF mit den Bildern ins Internet. Glauben Sie es? Es ist wahr, leider. Unglaublich. Und das heißt, wenn ich gewählt bin und ein Amtsträger bin, dann ist die Frage, wie ist denn der Zugang zu Ratsvorlagen, zu Beratungsdokumenten für gewählte Mitglieder? Auch das ist etwas, wo, glaube ich, noch viel zu tun ist. Und das läuft heute ja fast alles digital und das muss eben digital barrierefrei durchgeführt werden, damit die Leute Zugang haben. Im Bereich der Gesundheitsinformationen gilt das genauso. Ein weiterer Lebensbereich, der ganz wichtig ist. Für die öffentlichen Stellen gibt es eine Verpflichtung. Dazu gehören auch Krankenhäuser, die beispielsweise ein städtisches Krankenhaus, auch wenn es eine eigene Gesellschaft ist, ist trotzdem eine öffentliche Stelle in der Definition. Und da bewegt sich auch etwas. Aber Frage ist, was ist mit denen, die nicht öffentliche Stellen sind? Was ist mit niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und so weiter? Die kassenärztlichen Vereinigungen bemühen sich, die haben auch einen gesetzlichen Auftrag dazu, im Zusammenhang mit den Terminservicestellen, da Verbesserungen herzustellen, aber die haben keinerlei Handhabe. Die können Empfehlungen geben und können ihre Mitglieder, das sind dann die KWV, also die der Länder, zu bewegen, da mitzumachen. Aber in der Fläche, bei den Praxen, da bleibt es die Eigeninitiative der Unternehmer und Unternehmerinnen im Gesundheitswesen, ob die das machen oder nicht. Und auch das ist etwas, wo man, will jetzt nicht auf die alleine schimpfen, aber wo man im System drüber nachdenken muss, hier geht es um Daseinsvorsorge, ob das der richtige Weg ist oder ob man nicht da stärker darauf hinwirken muss, dass dort auch digitale Barrierefreiheit kommt. Es bleibt uns nicht ganz erspart, auch jetzt hier über die Corona-Krise zu sprechen, das Homeschooling. Ein ganz diverses Bild, wird ja permanent auch weiter diskutiert, weil es ja noch lange nicht vorbei ist. Wir haben gesehen, dass es an mancher Stelle gut geklappt hat, welche Probleme aufgetreten sind und über vieles haben wir eben nichts gelesen. Ich will hier auf eines nochmal hinweisen, nämlich das verschwindet im großen Gesamtbild. Es gilt hier genauso wie überall, die gesellschaftliche Spaltung wird in der Sondersituation genau an den Stellen verschärft, wo es vorher schon problematisch ist. Und das ist, da geht es um Geld, also wer nicht viel Geld hat, wer niedrigen Bildungsstand hat, wer zu einer vulnerablen Gruppe sonst gehört, also Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, die fallen hinten runter. Und gerade Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Förderbedarfen sind da ganz schlecht aufgestellt gewesen. Und wenn wir in der Krise erst anfangen, darüber nachzudenken, ist es eigentlich zu spät. Ja, das ist, gilt ja grundsätzlich, aber das ist ein Thema, über das liest man wenig. Ich weiß, es gibt jetzt ein paar Förderprogramme, wo man sich darum kümmern will, wie man jetzt auch Kinder mit entsprechenden Behinderungen, wenn Homeschooling angesetzt werden muss, die sind ja nur besonders gefährdet, deswegen auch ganz lange auch zu Hause geblieben und nicht beschult worden. Ja, jetzt die Frage, passt das denn zusammen mit Usability, mit Sicherheit und so weiter? Es gibt sicherlich Designziele, die nicht konfliktfrei sind. Jedenfalls nicht immer. Wenn wir mit Sicherheit einmal anfangen, da haben Sie heute Morgen schon einiges zu gehört, ist klar, wenn wir jetzt mal Banking oder Geschäftswelt nehmen, sind da bestimmt die Vorgänge einfach zu schützen. Mit PIN und PUC, mit Passwörtern, mit Captchas, mit Timeouts, mit TANs, mit Abbrüchen bei Fehlversuchen. Und alle diese Vorgänge, die zum Schutz gedacht sind, können umgekehrt auch zur Barriere werden. Und da zitiere ich jetzt, was heute Morgen Herr Wiffling gesagt hat: Menschen sind das schwächste Glied in der Security. Ich weiß nicht mehr, von wem der Satz genau war. Oder jeder hat mal einen schlechten Tag. Und umgekehrt: Empower people to become a strong link für usable security. Das ist tatsächlich leicht dahingesagt und auch richtig vom Grunde, aber da muss man ein bisschen, glaube ich, sich mit beschäftigen. Und im zweiten Vortrag ging es, glaube ich, dann nochmal um Medienkompetenz. Und da frage ich mich, ist Medienkompetenz tatsächlich immer die richtige Lösung? Ich denke an die vielen älteren Menschen, die mir bekannt sind, die massive Probleme haben bei der Verwendung der modernen Technologien, das gerne nutzen möchten, gerade jetzt in dieser Krise, und die verschiedene Untiefen dann finden. Also Medienkompetenz, ist das wirklich immer die Lösung? Ich weiß es nicht. PIN und PUC als Beispiel kennen Sie ja, also bei der Vielzahl der Anwendungen, das wurde vorhin schon gesagt, also man hat dann irgendwie viele Passwörter, kann man sich gar nicht mehr alle merken, schreibt man sie sich auf. Sichere Passwörter sind ein Riesenproblem mit Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen mit mindestens 8 Zeichen oder noch länger. Captcha-Texte muss man lesen können, die sind ja genau extra verrauscht. Bilder muss man erkennen können, die sind ja auch extra verrauscht. Akustische Captchas muss man hören können und die sind auch extra verrauscht. Logische Captchas muss man verstehen können. Ja, hören Sie mich noch?
Ich mich.
Ja, weiß nicht, wer da gerade spricht. Also logische Captchas muss man verstehen können. Timeouts. Hallo? Ja, bei
alles in Ordnung.
Gut, ich spreche einfach weiter. Timeouts. Wenn ich nur mühsam und langsam eingeben kann, kann es sein, dass ein Timeout tatsächlich dazu führt, dass ich überhaupt nie zum Ende komme, weil es immer vorher abbricht, weil ich sehr langsam eingebe, also mit Einschalterbedienung beispielsweise. Und Abbrüche, dreimal vertippt, wird der Account gesperrt. Auch ganz toll. Das kann nicht nur jemand mit Behinderung passieren, sondern anderen. Andere Problemlagen kennen Sie alle auch. Und das ist für die Nutzergruppe, über die ich spreche, eben besonders schwierig. Zustimmung zu endlosen Nutzungsbedingungen. Wer kann das lesen? Wer liest das? Wer kann das verstehen? Oder, was ich auch sehr bemerkenswert finde, die Täuschungsversuche bei der Einstellung von Datenschutzregeln, wo ich darauf hingeleitet werde, dass ich nochmal das grüne Dingens anklicke, wo ich alles akzeptiere. Und wenn ich nicht alles akzeptiere, dass ich jedes Mal wieder neu von Anfang alles anklicken muss. Und wenn, ich habe es mal bei einer Seite, waren es, glaube ich, 100 Klicks, die man machen musste, um tatsächlich die Sachen alle auszuschalten, die man nicht haben wollte. Also das sind, ich habe das noch hingekriegt mit Ach und Krach, aber das sind echte Barrieren. Andere Probleme, die auftreten, sind die Festlegung des Designs während gegenüber der Festlegung der Flexibilität der Anzeige. Wir wollen einerseits eine hohe Erwartungskonformität haben, dass das alles immer so ähnlich aussieht, der Bildschirm alle Elemente immer an einer Stelle zeigt. Dann funktioniert es aber nicht mehr, dass ich Schriften vergrößere oder Vergrößerung ermöglichen, weil sonst haut es mir das Design auseinander. Teile des Bildschirms, des Inhalts, gehen aus dem Bildschirm raus bei Vergrößerungen oder überlagern sich, wenn das nicht gut gemacht ist. Und das haben wir natürlich auch gerade bei großen Buttons, Vergrößerung von Buttons, Schaltflächen im Zusammenhang mit Bildern und so weiter. Das sind also tatsächlich Schwierigkeiten, Erwartungskonformität. Auf der einen Seite festes Design, was viele proprietäre Anwendungen machen im Arbeitsbereich. Und da gibt es auch Gründe für. Aber wie gesagt, wenn es zu klein ist und ich muss es vergrößern, funktioniert das alles nicht mehr. Dann haben wir sowas, wenn die Bedienvorgaben fix sind und ich nicht auf Bedienalternativen setze. Also wenig Vorstellung von der Bedienvielfalt und den Nutzenden in der Realität. Die Leute machen nicht alle immer alles gleich, sondern heutzutage gehen wir auch mit unterschiedlichen Geräten da drauf los. Also manche sitzen dann eben, machen Zoom mit dem iPhone oder mit sonst irgendwas. Und andere mit dem Desktop. Also eine Bedienung, die nur mit der Maus möglich ist, beispielsweise, erleichtert mir es, eine Fernwartung zu machen, weil ich dann weiß, was für ein Bedienparadigma da verwendet wird. Allerdings, wenn jemand das anders machen muss, weil er die Maus nicht bedienen kann, dann kann er es ja nicht benutzen. Also andere Bedienparadigmen, dass wir uns von links oben nach rechts unten orientieren, beispielsweise, oder dass wir springen können mit den Augen und nicht linear aufbauen und so weiter, sind alles Dinge, die zu Problemen führen können. Videos sind ein Problem, einerseits total attraktiv und auch total hilfreich für bestimmte Gruppen zum Erläutern von Sachverhalten und wie gehe ich vor, was muss ich machen. Andererseits brauche ich eben mehrere Sinne parallel und Menschen, die eben Sinne nicht alle haben, funktionieren Videos nicht. Corporate Design und Branding von Produkten und so weiter, auch ein Problem. Die Anforderung der Firma ist hellgelb auf dunkelgelb oder umgekehrt. Die Farben sind nicht kontrastreich, die Schriften sind zu klein, damit es überhaupt irgendwie noch angezeigt werden kann. Geht auch nicht, also auch ein Problem. Unterschiedliche Anforderungen, Barrierefreiheit und dann das Branding. Oder die Nutzung allgemeiner Konventionen. Rot für Gefahr, grün für okay. Gehen nicht bei Farbfehlsichtigkeit. Bekannte Symbole werden trotzdem nicht von allen Leuten gleich verstanden. Also wenn man so mit solchen Piktogrammen arbeitet. Allgemein bekannte Begriffe können in Bezug auf leichte Sprache zwar schwer sein, also schwere Sprache, aber doch so bekannt, dass man besser die benutzt, als irgendwelche dann eingedeutschten Begriffe, die überhaupt keiner kennt. Also das ist auch so ein schwieriges Problem, wie man da jeweils im Einzelfall vorgeht. Ein weiteres Problem tritt natürlich auf, das hatten wir vorhin auch jetzt mit so ein paar Meldungen gehabt in dem letzten Vortrag, nämlich unerwartete Meldungen. Damit habe ich nicht gedacht, was ist das überhaupt? Manchmal kommen die auch noch auf Englisch und dann kommt dieser Error-Code als normaler Nutzer und sagt, was ist das denn? Fachsprache wird benutzt. Und wird eine Aktion von mir verlangt, was zu bestätigen, auf eine Seite zu gehen, um irgendwas zu klären. Ich verstehe das überhaupt nicht. Was mache ich dann? Und ich habe also Leute erlebt, die mich gebeten haben, ich soll mal auf ihrem Telefon irgendein Spiel installieren. Habe ich mir das angeguckt. Die haben das gekauft irgendwann und haben sämtliche Updates unterbunden. Man konnte überhaupt gar kein Spiel mehr runterladen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Updates erst fahren müssen vom Betriebssystem, um überhaupt eins der Spiele für die Person noch verfügbar zu machen. Also das sind alles Probleme, die auftreten, an die man erstmal nicht gedacht hat und wo es tatsächlich auch Widersprüche geben kann, die nicht so einfach aufzulösen sind. Was ist jetzt gutes Beispiel? Also im Grunde eine gelungene Abstimmung der unterschiedlichen Designziele durch das Eingehen kluger Kompromisse oder vielleicht sogar synergetische Verbindung. Ich habe vorhin die Corona-App genannt, die als gutes Beispiel für die formale Barrierefreiheit zu sehen ist, wo Datenschutz stark betrachtet worden ist und Barrierefreiheit eben auch. Die Fragen der leichten Sprache oder Gebärdensprache sind allerdings nicht in der App realisiert, sondern ausgelagert in Hotlines und auf Websites bei der Bundesregierung. Es ist zumindest ein Kompromiss, weil auch hier wahrscheinlich eine App, die sowohl leicht ist, als auch Gebärdensprache kann, als auch die formalen anderen Dinge wirklich sehr schwierig ist. So hat man zumindest durch diese Kombination der Angebote einen Kompromiss herstellen können. Im Bereich von E-Books finde ich die, nenn es mal Verheiratung von EPUB 3 mit DAISY ein ziemlich guter Erfolg. DAISY ist ja der Standard, der für Blindenbücher genutzt worden ist und etabliert worden ist. Und es ist tatsächlich so, dass das EPUB 3 und DAISY kompatibel sind, sodass alle Bücher, die in EPUB 3 rauskommen, grundsätzlich mit dem DAISY-Player auch gelesen werden können und damit für blinde Menschen zugänglich sind. Das ist zum Beispiel eine ganz gute Verheiratung von den Dingen und ein gutes Beispiel, finde ich. Viele öffentliche Internetseiten und digitale Dienstleistungen für alle sind inzwischen weitgehend barrierefrei realisiert. Also viele Ministerien haben da sich sehr angestrengt, nicht alle, aber viele. Und auch die Städte versuchen da kundenfreundlich und bürgerfreundlich damit umzugehen. Sie sehen das an verschiedensten Stellen, was jetzt auch in der Corona-Zeit an Informationen abgegeben worden ist, hat man tatsächlich alles versucht, möglichst barrierefrei zu machen, dass alle die Informationen nutzen können. Große Anbieter, also jetzt im Privatsektor, legen Accessibility ihren Angeboten zugrunde. Ich denke an also Apple, Android, Windows, Google und. Die haben da alle was im Angebot, weil sie bestimmte Dinge erkannt haben, dass es für sie wichtig ist, aber vielleicht auch in den Firmen, also sie werden das wissen, ab Windows 95 ging das praktisch los. Da hat man damals Windows, also Microsoft gesagt, wenn ihr da nichts macht, dann kaufen wir bei euch nichts mehr als öffentlicher Auftraggeber in den USA. Und dann haben die sofort was gemacht. Und es gibt neue Möglichkeiten mit KI, wo ich auch sage, da ist viel möglich für die Zukunft. Spracheingabe ist ein Beispiel, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Es gibt solche Apps heute wie das Seeing AI, wo man Bilder analysieren lassen kann, um zu, also wenn kein Alternativtext vorhanden ist, sich sagen lassen kann, was ist denn da drauf zu sehen. Eine spezielle Hilfe ist dieses OrCam. Da hat man eine Kamera an der Brille und der macht eben auch eine Szenenanalyse. Der kann Text vorlesen, der kann Gesichter erkennen und der kann eben auch sagen, was da steht jemand vor Ihnen in einem Meter Abstand und so weiter. Gute Beispiele sind auch sowas wie automatische Untertitel bei Skype, bei YouTube, sowas wie Webcast, was da auch versucht wird, wo man wirklich die KI-Methoden versucht einzusetzen, um mit entsprechender intelligenten Erkennung hier Hilfe zu schaffen und damit die Dinge auch zu erleichtern. Dann brauche ich das, wenn es automatisch gut funktioniert, auch nicht mehr mit menschlicher, nämlich in der angemessenen Maßnahme Hilfe dann durchzuführen. Ich komme jetzt zum Ende meiner Ausführungen und will das nochmal so zusammenfassen. Also barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik ist zunehmend relevant. Nach Corona noch viel mehr, viel schneller für alle und immer. Internet, Cloud, Software, Apps können für die Menschen sehr, sehr hilfreich sein. Und viele Menschen, die blind sind, schwören eben genau auch schon auf diese Unterstützung. Barrierefreiheit ist allerdings die Nutzungsvoraussetzung. Das ist grundsätzlich positiv besetzt. Wenn es Mühe macht oder Geld kostet, wird es häufig in Frage gestellt. Im öffentlichen Bereich sind die Träger eigentlich verpflichtet durch entsprechende Gesetze. Mit einem neuen Gesetz, was auch schon verabschiedet ist, also auch eine Richtlinie der Europäischen Union, nämlich der European Accessibility Act, wird es auch für den Privatsektor im Bereich IKT noch viel mehr verpflichtend. Also hier wird, da haben wir lange Übergangsfristen zum Teil, aber das Ding ist schon da und man berät gerade bei der Bundesregierung, wie das in Gesetze umgesetzt werden kann. Aber man kann es, wie gesagt, auch schon als EU-Richtlinie jetzt lesen und da wird auch der Privatsektor noch stärker mit in die Pflicht genommen. Aufgrund der kurzen Zyklen in der IKT-Entwicklung ist es einerseits gefährdet, mal eben schnell irgendwelchen Mist zu programmieren, auf der anderen Seite aber eben auch ganz schnell entstandenen Mist wieder zu korrigieren. Also man hat hier wirklich eine gute Möglichkeit, wirklich Barrierefreiheit hinzukriegen. Dazu braucht man Aufklärung, Sensibilisierung, Know-how und Kompetenz. Seit Jahren versuchen wir immer wieder, auch im Zusammenhang mit der GI übrigens, aber für alle gestaltenden Berufe, eben auch für die Informatiker, IT-Fachleute, dazu zu kommen, dass in der Ausbildung und im Studium das Thema Barrierefreiheit verpflichtendes Element wird und die Studierenden zumindest lernen, da gibt es was, da gibt es Herausforderungen und Lösungen. Ja, ich will abschließend sagen, ich finde es super, dass Sie hier mit dieser Konferenz bei FIFT dieses Thema auf dem Schirm haben, mit betrachten und auch mit den anderen Themen kombinieren, dass ich jetzt die Kollegen Gelegenheit hatte, das im Schnelldurchgang mal darzustellen und das gerne noch weiter mit Ihnen erörtern kann. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt, ob Sie dem reinen auditiven Vortrag ohne visuelle Stütze so weit folgen konnten, dass es da auch Fragen gibt. Bedanke mich.
Wie kriegt man denn nun konkret raus, wo die gesetzlichen Vorschriften zur Barrierefreiheit einzuhalten sind? Mach mal die Webcam noch an. Das Thüringer Gesetz für barrierefreie Webseiten, das drückt sich ganz merkwürdig aus, zum Beispiel bei Schulen. Heißt es dann, dass das Gesetz nicht gilt für Webseiten mobiler Anwendung von Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft öffentlicher Stellen? Also erstmal alles raus, mit Ausnahme der Inhalte, die sich auf wesentliche Online-Verwaltungsfunktionen beziehen. Und da ist jetzt erstmal die Frage, also ich habe so eine Schülergruppe, die ich gerade betreue, die sich damit jetzt auch beschäftigen mit ihrer eigenen Schule. Was sind denn überhaupt Online-Verwaltungsfunktionen an der Schule im Gegensatz zu anderen Dingen? Und wie stellt man denn eigentlich fest, ob die dann wesentlich sind? Also kann man das nachsehen oder muss man da vor Gericht ziehen, um das rauszukriegen?
Ja, wahrscheinlich müsste vor Gericht ziehen, um das rauszufinden. Ich meine, das sind jetzt alles Dinge, wir haben mit der EU-Web-Richtlinie und den gesetzlichen Umsetzungen, da gehört das genau dazu, erstmals überhaupt, sagen wir mal, was Sanktionierbares auf dem Tisch, was allerdings, was die Ausnahmen angeht, nachher wieder so wachsweich formuliert ist in diesen Bereichen, dass, wenn man sich darauf zurückzieht, man nicht froh wird. Im Grunde genommen ist es jetzt aus meiner Sicht so, man darf ja Barrierefreiheit überall machen. Ist ja nirgendwo verboten. Das Umgekehrte ist der Fall. Man darf nur in bestimmten Bereichen, muss man es machen, aber dürfen tun sie es überall. Es geht hier bei dem Gesetz, also die Intention war dahinter die, dass man sagt, wenn jetzt eine Schülergruppe oder eine Kita irgendwelche Bilder einstellt, von die sie gemalt haben oder was weiß ich, dann kann man von den Erziehern nicht verlangen, dass die dieses Ding barrierefrei machen. Ja, das ist eigentlich das, was dahinter steht. Wenn aber es um den Anmeldevorgang geht für die Kita oder um die Organisation eines Elternsprechtages oder sowas bei einer Schule, dann ist das was anderes. Also das ist die Idee hinter diesen Ausnahmen. Es gibt diese Ausnahmen immer und überall. Das muss ja im Gesetz auch, also das ist jetzt hier die Überforderung. Aber ansonsten gibt es natürlich Ausstiegsmöglichkeiten. Also ich sage es mal, bevor ein Laden wegen Barrierefreiheit pleite machen muss, muss er es nicht umsetzen. Also ganz kurz zusammengefasst. Aber wir kommen um diese Ausnahmen leider nicht rum. Aber das ist bei der EU schon so jetzt vorgegeben und auch die EU kommt ja da auch nicht von alleine drauf, sondern das haben ja die Mitgliedstaaten da auch reingeschrieben.
So, jetzt haben wir eine Frage. Gibt es Studien zur Usability von Verwaltungsportalen bzw. Dashboard im Rahmen von Smart City-Projekten und insbesondere mit Schwerpunkt der Untersuchung auf Inklusion und digitale Teilhabe?
Also es wird natürlich an den verschiedenen Ebenen überall versucht, diesen Barrierefreiheitsgedanken da zu verfolgen. Ich glaube aber, dass die Verbindung von Usability und Barrierefreiheit noch nicht so weit entwickelt ist. Also es wird entweder nach Usability untersucht oder nach Barrierefreiheit. Und es ist jetzt nicht was jetzt Teil von was. Es gibt ja Menschen, die sagen, das eine wäre Teil vom anderen oder umgekehrt, will ich mich jetzt nicht einmischen. Es ist nur so, dass wir auch barrierefreie Lösungen haben können, die nicht wirklich gut nutzbar sind. Also das ist da sicherlich ein Problem, was noch zu wenig betrachtet worden ist. Es wird formal die Barrierefreiheit in der Regel kontrolliert nach diesen Richtlinien, nach bestimmten Testverfahren, aber die testen nicht wirklich die Usability.
So, dann hatten wir ja vorhin mal angesprochen, diese umfangreichen Nutzungsbedingungen. Da ist die Frage, wenn sich die ändern, dann kann man zumindest, wenn man öfter mit einem Unternehmen zum Beispiel zu tun hat, ja vielleicht sich den Weg abkürzen, indem man gezeigt bekommt, was hat sich denn jetzt nun wirklich geändert seit einem Jahr oder seit dem letzten Mal oder so mit Angabe eines Datums. Wie ist denn da die Erfahrung? Wird das eingesetzt oder muss man wirklich jedes Mal den ganzen Text lesen?
Also ich sage jetzt mal, wenn es jetzt um die, wenn Sie meinen, die Regeln, die es für Barrierefreiheit gibt, die Standards, die da eingesetzt werden, wenn sich die Frage darauf bezieht. Wir hatten ja die WCAG 1.0 als Grundlage, das war auch die Grundlage der BTV 1.0. Wenn man das nach wie vor erfüllt, macht man im Grunde alles richtig. Nur die Technologien sind natürlich viel, viel vielfältiger. Die war damals sehr stark auf HTML ausgelegt. Heute haben wir ja ganz andere Sachen noch. Das heißt, wenn man andere Technologien einsetzt, dann guckt man natürlich auf 2.0 und 2.1. Da gibt es zumindest bei der WAI, also bei der W3C, gibt es tatsächlich Dokumente, die diese Differenzen von 2.0 nach 2.1 auch beschreiben. In der deutschen Darstellung, also das, was da übersetzt worden ist und so weiter, sind solche Dokumente dann eher rar. Also muss man dann wirklich gucken, diese Sachen sind mittlerweile, also diese DIN, die ich vorhin genannt habe, EN 301-400, 549 ist ja eine Übernahme und auch zum Teil noch eine Übertragung genau dieser WAI-Richtlinien und bezieht sich auch genau darauf. Und das heißt, wenn man die Dokumente auf Englisch lesen kann, kann man sich darauf beziehen. Da gibt es tatsächlich solche Änderungsdokumente.
Jetzt ist ja die Frage, wie gut funktioniert dann eigentlich diese Idee? Wir machen auf europäischer Ebene Regeln für die Barrierefreiheit, die aus meiner Sicht zumindest immer besser werden, also immer mehr Dinge umfassen, auch immer höhere Standards dort vorschreiben. Also die Norm ist ja jetzt sozusagen in der dritten Version. Ich weiß nicht, ob die schon angewandt werden muss, aber zumindest ist sie schon veröffentlicht. Ob das jetzt auch den entsprechenden Druck in den Nationalstaaten entfaltet oder ob das wieder mal sozusagen ein schönes Konzept auf EU-Ebene ist, wo man nicht so richtig Instrumente hat, das dann auch durchzusetzen.
Also das wird die Zeit natürlich zeigen, aber was man sagen kann, wir hatten ja vorher die BTV und da ist, wenn man es nicht gemacht hat, gar nichts passiert, außer dass man vielleicht irgendwo angeschossen worden ist und gesagt hat, ihr müsst aber was machen. Mit der Einführung der EU-Web-Richtlinie ist relativ schnell, weil Deutschland ein bisschen gebraucht hat, sich da zu bewegen, weil das ja der Bund und die Länder umsetzen müssen. Da kam sofort die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Da war die erste Stufe schon gezündet. Und der Bund hat klipp und klar gesagt, wir haben unseren Teil gemacht. Wenn die Länder es nicht machen, müssen die selber zahlen, die es nicht gemacht haben. Also sprich, dann hatte man zwar immer noch Zeitverzüge, aber es haben alle Länder jetzt umgesetzt. Und es gibt da tatsächlich, sag jetzt mal, die Androhung über dieses Monitoring-Verfahren, wenn rauskommt, dass wir das nicht gut umsetzen, dann wird die EU wieder ein Vertragsverletzungsverfahren ansetzen. Das dauert alles ewig. Ein anderes Konzept wird beispielsweise in Italien gefahren. Bei den Italienern ist derjenige, der für die Webseite verantwortlich ist, auch für die Umsetzung persönlich verantwortlich und kann da zur Haftung gezogen werden. So steht es zumindest im Gesetz. Ob das passiert, weiß ich nicht. Aber das fände ich ja mal einen interessanten Ansatz, zu sagen, okay, der IT-Chef oder der Webseite, wer auch immer es dann genau ist, der ist verantwortlich und der kann auch persönlich haftbar gemacht werden. Das haben wir in Europa jedenfalls nicht.
In den USA ist es ja wohl auch so, dass wenn man jetzt diese Ziele Sicherheit und Barrierefreiheit nebeneinander stellt, dass die quasi gleichwertig sind. Ja,
ja gut, also die Wertigkeit, da will ich mich jetzt lieber nicht so äußern, denn das ist ja für viele Leute, ich habe es ja beschrieben, die denken immer noch, das wäre wirklich nur nice to have und geht ja nur um ein paar wenige Menschen und so weiter und so fort. Also das haben wir mit der Barrierefreiheit auf der vollen Front. Wenn's, also ich vergleiche es mal mit Brandschutz, Denkmalschutz und Barrierefreiheit. Sind drei Anforderungen, die alle nicht immer auch so leicht übereinzubringen sind. Aber Brandschutz geht ganz vorne, dank Denkmalschutz kommt als zweites und Barrierefreiheit als drittes. Das wird in den anderen Bereichen auch nicht anders sein.
Gut, ich sehe aus dem Publikum kommt nichts. Da hätte ich noch eine letzte Frage. Im Behindertengleichstellungsgesetz steht ja drin, dass die Bundesregierung eine Verpflichtung hat, auf sozusagen die relevanten Wirtschaftsunternehmen, Global Players, Einfluss zu nehmen, dass die sich sozusagen freiwillig bewegen in dieser Hinsicht. Kann man da was beobachten? Also passiert es tatsächlich und hat es auch Wirkung?
Also die Global Player bewegen sich ohnehin, weil sie in anderen Ländern sehr viel stärker bisher schon in die Verpflichtung genommen worden sind. Durch den European Accessibility Act wird sich da nochmal was ändern. Das hat auch noch nicht jeder verstanden, aber das wird den IT-Bereich genau auch nochmal adressieren. Und da sind eben auch dann in Zukunft bestimmte Dinge notwendig. Die Bundesregierung, auch die Länder fördern Programme, Projekte, wo man versucht, ja mal auch jetzt nicht die Global Player, sondern die anderen mitzunehmen. Da gibt es dann Dinge, Kooperationen mit der D21. Es gibt Firmen, die sich zusammengeschlossen haben und Inklusion gemeinsam, Inklusionspläne machen und solche Dinge. Das wird also von der Bundesregierung auch mit Projekten flankiert. Was wir halt wenig haben, sind jetzt eher so gesetzliche Dinge, wo man sagt, ihr müsst das jetzt machen. Das ist etwas, wo man sich hier bei uns nicht so stark dran traut. Also und bei der Web-Richtlinie wurde auch genau das umgesetzt, was die EU vorschreibt und nicht mehr. Die BitV hat ein bisschen mehr gehabt und auch in Nordrhein-Westfalen, wo ich hier wohne, war ein bisschen mehr drin. Deswegen wird mittlerweile das Lesen dieser Dinge auch schwierig, weil da eben unterschieden wird, was sind Träger öffentlicher Gewalt oder Träger öffentlicher Belange auf der einen Seite, beziehungsweise was sind öffentliche Stellen. Weil die EU schreibt das jetzt für öffentliche Stellen vor. Und wir hatten vorher für Träger öffentlicher Belange und öffentlicher Gewalt schon Vorschriften, die etwas strenger waren als das, was jetzt für öffentliche Stellen von der EU gekommen ist.
Das heißt, das ist jetzt abgeschwächt worden, ja, bei uns?
Nein, man hat es halt aufgespaltet. Man sagt, dass öffentliche Stellen müssen das machen, was die EU sagt, aber die anderen, die vorher schon mehr machen mussten, müssen das immer noch tun. Also das macht nur das Lesen dieser Gesetze relativ schwierig, sagen wir es mal so.
Ja. Gut. Haben Sie recht, vielen Dank für den interessanten
Vortrag gerne.
Und dann auch die Beantwortung der Fragen. Und die Konferenz geht ja weiter, also wenn Sie Gelegenheit haben, dann vielleicht noch mal reinzuschauen. Sie können ja wohl an der Podiumsdiskussion nicht teilnehmen, was ich gehört habe, aber vielleicht, dass Sie dann doch noch mal gucken, was sozusagen in der Aufzeichnung dann später ist, weil ich glaube, es ist ein spannendes Thema, jetzt mal zu sehen, zu was uns so eine Krise vielleicht befähigt, aber welche Chancen da auch wieder vergeben werden, weil man Angst hat, man ist nicht schnell genug oder die Marktanteile sind dann weg oder solche Geschichten.
Ne? Ja, also auf jeden Fall, ich kann nur sagen, bleiben Sie dran und wir brauchen eben aus dem Bereich der Informatik einfach auch Unterstützung und gute Ideen und innovative Konzepte, um diese Sachen wirklich hinzukriegen.
Ja. Ich glaube, in den Reihen des FIF gibt es da einige Leute, die dazu auch beitragen schon. Und vielleicht gibt es noch mehr, die noch beitragen wollen. Also ich beobachte bei meinen Studierenden zunehmend Interesse dafür. Also ich habe jetzt gerade wieder ein Seminar Barrierefreie FSU, das ist meine Hochschule. Und da haben sich jetzt 23 Leute angemeldet. Das ist für uns eine riesige Zahl. Ja? Also Informatik ist sonst nicht so stark. Gut, vielen Dank. Vielen Dank auch
ans Publikum.